Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist ein Samstagabend vor 2 Jahren. Wir fahren mit einigen Gemeindegliedern nach Selbitz zum Segnungsgottesdienst. Und wir kommen dort rein und während man auf dem Weg zum Gottesdienstraum ist, begegnen einem freundliche Gesichter, man hört Gesänge aus dem Raum, man stimmt sich ein auf den Abend, auf die Begegnung mit Gott. Es ist eine Atmosphäre von einem Miteinander, von einer Freude, auch von einer Erwartung. Man spürt sofort einen Geist, den man aufnehmen kann und in diese Freundlichkeit, in dieses Miteinander automatisch hineingezogen wird. Und obwohl die Bänke sehr voll sind, man zeigt sich einander den Weg und es ist dort ein Fluss von Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Es ist kein gegenseitiges Belehren nötig oder keiner stellt sich über den anderen. Selbst wenn man Hilfe für alltägliche Angelegenheiten braucht, bekommt man diese, wenn man danach fragt. In solchen Momenten erlebe ich ein Stück weit das, von dem Jeremia spricht. Keiner muss mehr den anderen belehren, sie alle sind miteinander unterwegs, sie sind vor Gott. Die Gotteskinder sind untereinander in Gemeinschaft und sie sind mit ihrem Gott in Gemeinschaft. Jeder von uns kennt vielleicht unterschiedliche Erfahrungen von solcher Gemeinschaft auf Rüstzeiten, bei bestimmten Menschen oder in bestimmten Situationen, die er erlebt hat. Sie sind nicht dauerhaft, aber wir dürfen sie immer schon ein Stück weit erfahren. Und wir haben die Verheißung, dass einmal eine dauerhafte Gemeinschaft mit Gott möglich wird. Wie anders waren die Umstände zur Zeit des Propheten Jeremia? Im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus hatte er die Aufgabe, von Gott als Verkünder aufzutreten und gegen sein eigenes Volk zu sprechen, gegen die Politik seiner Zeit. Er war gerufen, die Menschen zu einer Umkehr zu bewegen und hatte immer wieder Heils- und Drohworte von Gott in den Mund gelegt bekommen. Es wird geschehen, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, werdet ihr zerstört werden. Seht das Nordreich an. Es war so, dass das Nordreich Israel schon zerstört war und Jeremia im Südreich Juda verkündet hat. Aber all seine Verkündigung war ohne Erfolg. Jahrzehnte Predigt und Verkündigung ohne Erfolg. Die Politik ändert sich nicht, das Volk ändert sich nicht. Und das, was Jeremia nur widerwillig verkünden wollte, diese Zerstörung, kam unaufhaltsam und katastrophal auf das Volk zu. Sogar der Tempel in Jerusalem wurde zerstört und die Babylonier eroberten das Südreich Juda. Wir können wahrscheinlich nicht ermessen, wie viele Klagegebete, wie viele Hilfeschreie, wie viele Sorgen und Nöte in dieser Zeit vor Gott gebracht worden sind. Jeremia hatte lange davor zur Umkehr aufgerufen, aber es musste diese Zerstörung kommen, um ein Umdenken zu bewegen. Strömeweise Hoffnung ging verloren und wenn wir den Propheten Jeremia anschauen, uns durch das Buch durchlesen, sind die meisten seiner Worte wirklich Heils- und Drohankündigung und Unheilsverkündigung. An einer Stelle in diesem Prophetenbuch Jeremia, Kapitel 30 und 31, taucht ein ganz anderer Gesprächsduktus auf. Trostworte werden dort gesprochen. Jeremia verkündigt dort einen neuen Bund. Und diese Worte sind absoluter Balsam für die Seelen der Geschundenen. Da heißt es, Gott wird einen neuen Bund schaffen, der halten wird. Eine Ehe, die nicht gebrochen werden kann. Und alle Verfehlungen und alle Trennungen, wir denken an jahrzehntelange Starrsinnigkeit, jahrzehntelanger Unwille, sich zu ändern. Auch diese Verfehlungen, auch diese Sünde soll überwunden werden von Gott her. Und diese Hoffnungen sind exklusiv an das Haus Juda und Israel gerichtet. Zu der Zeit existiert Israel in zwei Staatsformen. Das Haus Israel im Norden, das Haus Juda im Süden. Wir haben gehört, dass das Haus Israel im Norden bereits zerstört war. Dennoch gehen diese Hoffnungen und gehen diese Worte an das Haus Israel und an das Haus Juda. Allein in dieser Anrede steckt eine Hoffnung drin, denn das Haus Israel ist angesprochen, obwohl sein Staat gar nicht mehr existiert, und die, an die sich diese Hoffnung richtet, sind entweder im Exil zerstreut oder verarmt. Zusätzlich wird Juda angesprochen. Beide sind Empfänger dieser Verheißung. Und leider wurde in der späteren Christentumsgeschichte genau dieser Text dazu verwendet, zu sagen, Israel wurde als Ganzes verworfen und wir Christen seien jetzt das neue, wahre Israel. Diese falsche Ersetzungstheologie hat viel Leid verursacht und Irrlehre verbreitet. Israel und Juda sind gezielt die Empfänger dieser Verheißung. Dass wir als Christen dazugehören dürfen, das liegt an Gottes Gnade und seiner Offenheit, es für uns zu öffnen. Aber die ersten Empfänger dieser Verheißung sind Israel und Juda, sein Volk. Gott kümmert sich um sein Volk. Und dieser Text kann nicht dazu verwendet werden, genau sein Volk als verstoßen zu erklären, einfach so. Da muss man schon tiefer hinschauen. Und es ist auch hilfreich zu sehen, dass es nicht nur den alten und den neuen Bund gab, sondern in dem alten Bund gab es mehrere Bundesschlüsse Gottes mit seinem Volk. Wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es den Noah-Bund, der zwischen Gott und Noah nach der Sintflut geschlossen wird. Es gibt den Abraham-Bund und den Sinai-Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schließt, nachdem es mit Mose aus Ägypten herausgeführt wird. Und sie alle gestalten das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk zu ihrer je besonderen Zeit mit ihren besonderen Erfordernissen. Und diese Bünde bestehen, sie sind gültig. Und dazu gibt es diesen ergänzenden Bund, von dem Jeremia spricht. Klar ist, die Fülle dieser Verheißung, die steht noch aus. Für Juden ebenso wie für Christen. Aber durch die Teilhabe schenkt Gott Anteil an seinem messianischen Reich. Und den Zugang zu diesem Reich, der geht für uns Nichtjuden über Christus selbst. Wenn wir genau hinsehen, was dieser neue Bund meint, dann fällt uns auf, dass eigentlich der Bund ja besteht. Er wurde zwar von dem Volk gebrochen, aber von Gottes Seite besteht der Bund und das Zentrum dieses Bundes ist die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Und die Verheißung Jeremias, die heißt jetzt nicht, es gibt einen völlig neuen Bund mit neuen Inhalten. Es geht immer noch um die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Aber die Qualität des Bundes ändert sich. Er wird nicht mehr auf Steintafeln geschrieben, wie sie in der Bundeslade liegen. Er wird nicht mehr auf Schriftrollen stehen, sondern der neue Bund wird auf die Herzen geschrieben, in den Sinn geschrieben. Und man wird ihn halten. Die Einhaltung des Bundes wird von Gottes Seite aus garantiert. Es ist wie Gott als Ehemann und sein Volk als Frau in einer Ehe, die nicht geschieden werden kann. So die Verheißung des neuen Bundes. Wenn wir nochmal auf die Hoffnung schauen, die diese Zeilen zu Jeremias Zeiten sprechen. Das Haus Israel ist zerstört, das Haus Juda droht zerstört zu werden. Und sogar der Tempel und die Bundeslade werden zerstört werden Und genau diesen Menschen verspricht Gott den neuen Bund. Ich finde es eine unglaublich mächtige Hoffnung, dass in die Herzen das Gesetz geschrieben wird und dass gerade, wenn die Menschen erleben, dass der Tempel zerstört wird, der Inbegriff der Begegnung Gottes mit seinem Volk trotzdem eine Hoffnung übrig lässt. Wir haben ja vor 2 Wochen gehört, wie es war, diese Einweihung des neuen Tempels, nachdem er gebaut worden ist, wo hunderte Priester miteinander musizieren, Tausende mitfeiern, und es war wie eine einzige Stimme, wie ein einziger Mann. Vor 2 Wochen haben wir von dieser Freude gehört. Das war im 10. Jahrhundert vor Christus. Knapp 300 Jahre später droht genau dieser Tempel zerstört zu werden. Und Jeremia spricht von dieser Hoffnung eines neuen Bundes angesichts dieser Zerstörung. Gottes Geduld und Güte sind groß und er geht immer wieder neue Wege, um seine Lieblinge zu erreichen. Seine Güte führt zu einer großen Offenheit. Ich sagte es schon, wir, die nicht-israelischen Völker, dürfen über Jesus ebenfalls von diesen Bünden erfahren. Wir dürfen in diesen Bünden Teil sein. Wir dürfen Empfänger der Hoffnung sein, dass der neue Bund auch uns gilt. Wir sind also Juden wie Christen, Empfänger dieser Verheißung und dürfen uns auf das messianische Geschehen freuen. Und wenn wir in diese 4 Verse bei Jeremia 31 schauen, die Verse 31 bis 34, steht dort in Kürze eigentlich alles, was zu einer Gottesbeziehung im Laufe der Zeit gehört. Liebe und Leid, Schuld und Vergebung und dann Trost und Versprechen eines neuen Anfangs, trotz aller Verfehlungen und aller Zerstörung. Wir hören diesen Text nicht umsonst eine Woche vor Pfingsten. Zu Pfingsten feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes. Grundlage von Pfingsten ist ja das jüdische Wochenfest. Und als die Apostel 10 Tage nach Jesu Himmelfahrt zusammen waren und das jüdische Wochenfest feiern, beten sie und es kommt der Heilige Geist. Inhalt des Wochenfestes ist auch, dass man die Gabe der Tora, die Gabe von Gottes Bund und Gesetz, feiert. Und während sie da beten, kommt der Heilige Geist, der ganz eng verbunden ist mit der Gründung dieses neuen Bundes. Im Propheten Joel heißt es, dass Gott einmal eine Zeit machen wird, wo Große und Kleine, Alte und Junge, Männer und Frauen den Geist Gottes erhalten werden. Es wird nicht mehr einzelne geistbegabte Menschen geben, auf die der Geist kommt und die für eine gewisse Zeit in Gottes Willen handeln, sondern Große und Kleine, Alte und Junge sollen diesen Geist im Herzen erfahren. Damit wird eine Gleichberechtigung zwischen den Gotteskindern geschaffen. Es ist eine Aufhebung von Eliten. Es ist auch die Aufhebung der trennenden Unterschiede von Juden und Nichtjuden. Und wenn wir zu dieser Verheißung Jeremias zurückkommen, dann muss ich unterstreichen, es ist ein unglaublich hoffnungsvolles Wort. Es ist ein hoffnungsvoller Text für das geteilte Volk Israel, für das, was in Kriegszeiten zerstört wird und später wieder aufwachsen darf. Und es ist kein Text, der die Verwerfung zementieren würde, dass das Volk Israel gänzlich verworfen wäre. Wer diesen Abschnitt mal genauer studiert oder vielleicht in verschiedene Bibelübersetzungen schaut, dem wird auffallen, dass in jedem Vers eine besondere Wendung vorkommt. In jedem Vers heißt es Ausspruch Jahwes, Ne'um Adonai auf Hebräisch, Ausspruch Jahwes. Dieser Ausspruch kommt immer wieder in prophetischen Büchern vor, aber in diesem Abschnitt kommt er extrem häufig vor, und zwar nach jedem Vers, in jeder Aussage. Es ist ein Wort, ein Ausdruck, mit dem Gott seiner Botschaft Nachdruck verleiht. Sie ist in seiner Zeit so unglaublich und so unverständlich, dass Gott sozusagen die Ohren immer wieder aufreißen muss oder immer wieder sagen muss, dass es wirklich sein originales Wort ist, authentisch. Ich mache es mal überdeutlich, indem ich es anders ausdrücke, wie auf mich diese vier Verse wirken. Ich, Gott selbst, mache den Vertrag. Ich stelle es klar, ich sage es und ich verspreche es. Ich nehme mein Volk bei der Hand. Ich sage es und ich verspreche es. Ich bin der Herr, ich bin der Mann, ihr seid meine Frau, ich stehe dafür ein, ich sage es und ich verspreche es. Und ja, alle Schuld und Sünde vergebe ich. Ich sage es und ich verspreche es, mein Vertrag steht. Diese Intensität von Zuspruch, von Nachdruck, die erinnert mich daran, wie Jesus sich von seinen Jüngern nach der Auferstehung verabschiedet. Er sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mein Wort steht. Alles, was Gott mit diesem Wirken tun will, ob es das Prophetenwort bei Jeremia ist oder die Abschiedsworte Jesu, er will unsere Herzen bewegen. Er will, dass wir seine Herzensangelegenheit werden. Er will, dass wir verändert werden im Herzen. Und ich denke, diese Veränderung wird sein, wenn nicht mehr wir den Geist gewinnen, sondern der Geist uns gewinnt. Wenn nicht mehr wir das Wort ausrichten, sondern wenn das Wort uns ausrichtet. Wenn nicht mehr wir das Paradies ersehnen, sondern das Reich Gottes in uns lebt. Und bis wir die Verwirklichung dieses neuen Bundes, dieses neuen Reiches sehen werden, bis dahin heißt es eben, dass wir einander lehren, uns an die Worte des Bundes erinnern, sie genau studieren und kennenlernen, darüber fragen, im Gespräch bleiben, dass wir immer wieder unsere Schuld und unsere Verfehlungen bekennen und dass wir uns immer wieder Gottes veränderndem Geist aussetzen und rufen: Heiliger Geist, komm, beschreibe unsere Herzen, verändere unseren Sinn, damit wir wirklich von Schuld und Altlasten befreit in Freude und Frieden leben können. Gott will nicht nur zu Besuch kommen, er will nicht nur mal da sein, er will nicht nur einer auserwählten Person seinen Geist schenken, er will uns ganz erreichen. Egal, ob du aus einer Familie kommst mit langer Glaubenstradition und Glaubensgeschichte, aus einer kirchlichen Familie oder einer nichtkirchlichen Familie, ob du überlegst, mit dem Glauben wieder anzufangen oder gerade dazugekommen bist. Gott spricht dir zu, dass er eine dauerhafte Präsenz in deinem Herzen haben möchte. Er will deinen Sinn erreichen. Unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von deinem Tun, unabhängig von deiner Würde oder von deiner Distanz zu ihm oder von deinen Verfehlungen. Er will seine Weisheit in dein Herz legen. Und die Grundlage für dieses Versprechen ist die Vergebung, die Annahme und die Einrichtung eines neuen Bundes. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstehen, Lernen und Erkennen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.